Fischers Bräutigam, der Architektur-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Architektur-Podcasts. Wir sind Sina
und Paulina und wir werden uns heute mit dem Thema Stadtutopien und wie wir in Zukunft leben wollen beschäftigen. Denn diese Frage ist so aktuell wie nie. Aber nicht nur das. Schon seit Jahrzehnten bringen verschiedene Faktoren uns als Gesellschaft dazu, uns diese Fragen immer wieder zu stellen. Wie wollen und können wir in Zukunft leben und wie sollen unsere Städte aussehen?
Über dieses Thema werden wir uns heute mit unserem Gast, dem Historiker Dr. Jan Behnstedt-Renn, unterhalten. Jan Behnstedt-Renn hat Geschichte, Kunst- und Medienwissenschaft und Soziologie an der Universität Konstanz studiert. Er arbeitet als Dozent für Medien und Geschichte an der Universität Konstanz und als Projektleiter, Kurator und Kulturschaffender im Bereich der Geschichtsvermittlung in unterschiedlichen Medien. Der ein oder andere dürfte ihn auch von der Lichtsinfonie am Telekom-Turm kennen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für ein Interview bereit erklärt haben und heute bei uns zu Gast sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Jan, welche Faktoren sind es denn, die uns immer wieder zu diesen Fragen führen?
Ja, das ist eigentlich keine ganz leichte Frage, weil es der historische Zeitraum, in dem man über Idealstädte oder Stadtutopien gesprochen hat, natürlich immens ist. Der Begriff der Idealstadt ist auch extrem voraussetzungsreich. Also üblicherweise sprechen wir von so einer Idealstadtplanung, so einer Art abstrakter Vorstellung eines perfekten städtischen Gemeinwesens, das jetzt im Hinblick auf seine äußere Gestalt, also mit der Infrastruktur, den Bauten und so weiter, aber auch der Beziehung zwischen den Menschen in diesem Gemeinwesen eine irgendwie geartete harmonische Einheit und gerechte Gesellschaftsordnung verwirklicht. Und welche Faktoren das dann sozusagen in dieser langen Geschichte jeweils sind, hängt natürlich von den Vorstellungen einer Epoche ab, was eine perfekte Gesellschaftsordnung sein soll und wie die zu erreichen ist. Das können politische Ideologien sein, religiöse Glaubenssysteme, aber auch ökonomische Denksysteme, die dem Ganzen zugrunde liegen. Und das muss man sich dann halt sehr genau anschauen, was das dann jeweils war. Im Kern aber vielleicht kann man sagen, dass all diesen Utopien gemeinsam ist oder all diesen Idealstädten gemeinsam ist, dass sie sich als Antwort auf drängende Fragen einer Zeit verstehen und eben eine Lösung dafür anbieten. Und die fallen dann natürlich unterschiedlich aus. Also eine sozialistische Plattenbausiedlung der 60er Jahre, da steckt eine andere Ideologie drin als jetzt in der Stadtplanung der Renaissance.
Ja, seit wann gibt es denn eigentlich Idealstadtplanung?
Also wenn man sich die Geschichte des Nachdenkens über die ideale Stadt anschaut, dann geht man meist also in die Antike zurück, zieht Platons Hauptwerk, die Politeia, heran, in der Platon bzw. Sokrates, weil es waren ja immer Dialoge, sokratische Dialoge, die Platon da aufgezeichnet hat. Und in diesem Hauptwerk, da fragt sich Platon, was eigentlich die Voraussetzungen sein müssen, was muss gegeben sein, damit in dieser Polis, in diesem Stadtstaat so etwas wie Gerechtigkeit möglich gibt oder möglich ist. Und seinem Verständnis nach war das nur dann gegeben, wenn jeder in diesem Stadtstaat seine naturgemäße Aufgabe erfüllt. Das heißt, es ist eine Standesgesellschaft, es gibt den Stand der Bauern, es gibt die Krieger und dann ganz natürlich zentral, es gibt sozusagen die Philosophenherrscher, die die Regierung in dieser Stadt übernehmen. Was aber spannend an der Stelle ist, und das ist, glaube ich, für Idealstadtplanung extrem relevant, Architektur kommt da eigentlich gar nicht drin vor. Also die bauliche Gestalt der Stadt spielt eigentlich als Voraussetzung für die ideale Polis erstmal keine Rolle. Und das ist eine sehr neuzeitliche Idee. Also dass man diese Harmonie von Architektur und sozusagen menschlichem Zusammenleben beides gemeinsam denken muss. Das ist im Grunde eine Erfindung der Neuzeit, der Renaissance, wo dann all diese wunderbaren Zeichnungen entstehen mit diesen sehr geometrischen Städten, die immer von so einer Grundform ausgehen, einem Kreis, einem Quadrat und daraus dann tatsächlich eine Form entwickeln, nicht nur eine architektonische, sondern auch einen, der die Gesellschaft ihren Platz einnehmen soll. Und das ist, glaube ich, was ganz bei ganz vielen Idealstadtplanungen dieser Art irgendwie zentral ist, diese Idee, dass die Gesetzmäßigkeit der äußeren Form eben auch die Gesetzmäßigkeit des gesellschaftlichen Lebens garantiert. Das ist sehr, sehr neuzeitlich.
Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Welche Stadtplanung erachten Sie als exemplarisch für die Moderne?
Das ist natürlich total schwierig auch, weil es so viele sind. Also vielleicht kann man auch das, wie gesagt, ich bin ja auch Historiker, deswegen versuche ich immer historisch zu antworten. Also spannend an der Moderne im Hinblick auf die Entwicklung von solchen Idealstadtvorstellungen ist ein ganz radikaler Unterschied zu den Idealstadtplanungen der Vormoderne, also der Renaissance, über die wir gerade gesprochen haben, weil die hatten die Idee, dass diese einmal gegebene Form ausreicht. Das heißt, da wurde Wachstum nicht mitgedacht. Und das passiert so im Umbruch vom 18. zum 19. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert dann ganz radikal, dass man dieses Wachstum mitdenken muss. Und das hat mit grundlegenden Phänomenen, historischen Phänomenen des 19. Jahrhunderts zu tun, weil es eine immense Umbruchsphase ist. Also Sie kennen alle die Stichworte. Wir haben die Französische Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts und das zweite ist die industrielle Revolution und die bringt enorme Bewegung in die Stadtentwicklung. Also und das muss man sich eigentlich erstmal anschauen, bevor man verstehen kann, was exemplarisch werden kann für die Utopien oder Stadtutopien der Moderne. Also was wir im 19. Jahrhundert erleben, ist eine massive Urbanisierung, ein massiver Verstädterungsprozess. Wir haben Städte wie London, die am Anfang des 19. Jahrhunderts 500.000 Einwohner haben, die wachsen dann zu Millionenstädten heran. Und das eigentlich historisch gesehen in einem relativ kurzen Zeitraum. Und das hat eben mit Industrialisierungsprozessen zu tun. Es entstehen diese klassischen englischen Industriestädte wie Manchester, die ziehen extrem viel Bevölkerung an. Ja? Arme Bevölkerung vom Land, das in die Städte flieht. Und die Städte werden unglaublich dicht und sie werden schmutzig und sie werden werfen eine ganze Reihe von sozialen Problemen auf. Und eins der großen Probleme ist der Gegensatz sozialer Klassen. Also wir alle kennen natürlich irgendwie Marx, haben wir alle mal gehört und so weiter, die Entstehung sozusagen sozialistischer bzw. kommunistischer Ideen, die sich genau an diesem Problem abarbeiten. Also die Entstehung eines großen sozialen Gegensatzes zwischen Arbeit und Kapital. Und in der Stadt versammelt sich halt eben sozusagen das Lohnproletariat, die angewiesen sind auf Arbeit beispielsweise in den Fabriken. Und daraus entsteht im Grunde großer sozialer Sprengstoff, den man dann im 19. Jahrhundert als sogenannte soziale Frage beschreibt. Und die Stadt ist der Ort, wo dieser Sprengsatz sozusagen am wirkmächtigsten wird, weil da versammelt sich gewissermaßen die Masse, die man dann auch sozusagen eine potenzielle revolutionäre Masse nennen kann.
Nachdem wir jetzt verschiedene Faktoren kennengelernt haben und erfahren haben, dass das an diese komplexe Problematik geknüpft ist, stellt sich mir natürlich die Frage, wie man damals versucht hat, eben diese Probleme zu lösen und anzugehen.
Ja, also es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Lösungen, weil sich ja da eben auch so etwas entwickelt wie moderne Stadtplanung, auch als Wissenschaft. Aber ich würde sagen, für mich exemplarisch sind zwei Lösungsversuche. Das eine ist die sogenannte Gartenstadtbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem Anfang 20. Jahrhundert. Und das, wo es tatsächlich ums Verhältnis von Natur und Stadt geht. Und das andere wäre eigentlich die Lösung, die uns bis heute prägt, sozusagen der Versuch, Probleme, die die Industrialisierung auslöst, durch die Industrialisierung selber zu lösen. Da wären wir dann in der Richtung Bauhaus Le Corbusier.
Was genau ist es denn, dass die Gartenstadtplanung für dich so besonders macht oder was sie ausmacht vielmehr?
Ja, das Besondere der Gartenstadt steckt im Grunde schon im Titel. Es ist eben eine Kombination aus Garten und Stadt, also aus Natur und Gesellschaft. Und diese Idee ist natürlich jetzt, also Natur und Stadt miteinander zu verbinden, ist an sich erstmal noch nicht bahnbrechend, weil man das im 19. Jahrhundert überall in den Städten ja versucht hat, gerade ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Parks irgendwie sozusagen grüne Inseln zu schaffen, den Stadtraum auch ein Stück weit ästhetischer machen, also da sozusagen Natur in die Stadt zu holen. Die Idee bei der Gartenstadtbewegung ist die, dass man eigentlich Städte gründen muss, die selber die Qualität eines Gartens haben und beides miteinander verbinden, also diese Extreme von Stadt und Natur.
Wenn die Städte, ich sag's mal, auf dem Reißbrett entstehen, welche Rolle spielt Geometrie denn bei der Planung der Städte?
Also jetzt bei der Gartenstadt spielt sie symbolisch eine große Rolle. Vielleicht kann ich kurz erklären, wo dieses Konzept herkommt. Das stammt von einem britischen Parlamentsstenografen, der sich eine Zeit lang irgendwie als amerikanischer Siedler und Erfinder versucht hat, aber gescheitert ist und nach London zurückkam und dann im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts da im britischen Parlament war und im Grunde alle aktuellen Debatten, die in der Zeit über Stadtplanung in London geführt wurden, mitbekommen hat und eben dann seine Ideen entwickelt haben. Und was er dann gemacht hat, sind wunderbare Zeichnungen von kreisrunden Gartenstädten, die in sich auch zoniert sind. Und im Zentrum ist ein zentraler Garten. Drumherum hat man kulturelle Einrichtungen und so weiter. Die Landwirtschaft ist auf äußere Ringe ausgelagert. Also da spielte diese geometrische Grundform eine riesige Rolle. Im Grunde ähnlich wie in der Renaissance, wo man auch solche kreisrunden Städte hat. Und für ihn war das auch symbolisch gemeint, weil die wurden nie so umgesetzt. Aber es wurden tatsächlich Gartenstädte gebaut nach diesem Modell, Letchworth beispielsweise. Aber diese kreisrunde Form hat man so eigentlich gar nicht hingekriegt. Also auch Dresden-Hellerau haben wir ein heutiges Stadtviertel von Dresden, war auch als Gartenstadt konzipiert. Das kommt dem noch mit am nächsten. Aber es ging eigentlich nur um den Symbolismus des Kreises als perfekte Verbindung von Natur und Stadt.
Ich könnte mir jetzt aber auch vorstellen, dass diese starke Struktur von dem symbolischen Kreis auch eine erhebliche Auswirkung hat auf die Gesellschaft. Mit welcher Vorstellung von Gesellschaft gehen denn die Gartenstadtentwürfe einher?
Ja, also hast du absolut recht, dass die Gartenstadt ist ja nicht nur eine Stadtvision, sie ist auch eine soziale Vision. Und zwar in zweierlei Richtung. Die erste, also die Kreisstädte der Renaissance, die waren nicht auf Wachstum ausgelegt, die Gartenstadt schon. Also wenn es zu viel wurde an Bevölkerung, dann sollte man sozusagen in nächster Nähe, erreichbar über Eisenbahnen und so weiter, die nächste kreisrunde Stadt bauen, die nach den gleichen Prinzipien aufgebaut war. Also das war das Erste. Es war für eine expansive Gesellschaft, für Bevölkerungswachstum ausgelegt. Und das zweite Teil der sozialen Vision hat mit dem Eigentum zu tun. Also eben Stadtplanung im 19. Jahrhundert war ja eben der Versuch, diesen sozialen Sprengstoff, diesen sozialen Gegensatz aufzulösen. Und Ebenezer Howards Lösung war, dass es ein genossenschaftliches Prinzip war, nachdem diese Stadt funktioniert hat. Also es ist ein Gemeineigentum der Bevölkerung an den netten kleinen Häuschen mit Garten und so weiter gibt. Also dass das eine Lösung ist, um sozusagen die soziale Frage, den Druck sozusagen aus dem Kessel zu nehmen.
Das gibt ja schon den Eindruck, als würde, sag ich mal, dieses Stadtmodell relativ viele Probleme angehen und versuchen zu lösen. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, dass es dennoch die Gartenstädte eher vereinzelt gab, zumindest in dieser kreisrunden Planung. Inwiefern kann man die denn als Zeuge ihrer Zeit betrachten?
Also Zeuge ihrer Zeit sind sie eben, insofern sie sich als Lösung verstehen auf die Probleme ihrer Zeit. Spannend ist aber die Wirkmächtigkeit, die dieses Modell entfaltet hat, weil unsere Vorstellung vom suburbanen Leben, ja, unser bekanntes Suburbia, geht im Grunde im Wesentlichen auf solche Ideen zurück. Also die Idee, dass man die Metropolen dadurch entlastet, dass man im Grunde kleinere Stadtsiedlungen sozusagen außerhalb der Metropolen schafft, die wirtschaftlich zwar abhängig sind von den Metropolen, aber wo die Leute leben und wo sie dann zur Arbeit reinfahren und so. Also diese Forschung vom guten suburbanen Leben mit dem Reihenhäuschen und dem kleinen Garten und der Natur in unmittelbarer Nähe, das sind Vorstellungen, die prägen uns bis heute.
Das heißt, sie sind auch für heute oder bis heute noch immer relevant.
Ja, und auch diese grundsätzliche Frage, nämlich welches Verhältnis entwickelt die Stadt zur Natur? Das ist ein Problem, das beschäftigt uns bis heute. Also wir diskutieren ja aktuell über nachhaltige Städte, aber in dieser Frage der Nachhaltigkeit steckt diese Frage, wie gehen wir eigentlich mit Natur um und welche Rolle spielt eigentlich die Stadt ein Faktor in einem für die Gegenwart gesehen sehr ungesunden Verhältnis zur Natur. All das sind Fragen, die stecken da im Grunde auch schon drinne. Also sozusagen eine ökologische Vision.
Wenn du sagst, dass die Gartenstadtbewegung bis heute Relevanz hat und ihre Einflüsse hat, dann frage ich mich natürlich auch, inwiefern sie die klassische Moderne beeinflusst hat oder ob die Faktoren auch da eine Rolle gespielt haben.
Ja, also das, was wir so genuinerweise unter klassischer Moderne verstehen, also so Bauhaus und Le Corbusier beispielsweise, ist gewissermaßen auf der anderen Seite eines Extrems. Also wir haben die Gartenstadt, wo es um die Aussöhnung von Natur und Mensch geht und Natur und Stadt geht. Also im Grunde sozusagen der Versuch, irgendwie die Probleme der industrialisierten Welt zu kompensieren, indem man eine Art von Zurück zur Natur schafft. Das andere Extrem ist eben, und da würde mir sofort Le Corbusier einfallen, ist eigentlich die Idee zu sagen, ja, die industrielle Welt bringt Probleme, aber sie bringt auch die Lösung. Und das bedeutet, dass wir im Grunde auch den Stadtplanungsprozess oder überhaupt moderne Stadtgestaltung industrialisiert denken müssen. Und da ist Le Corbusier besonders spannend, weil er sagt, im Grunde muss eine Stadt funktionieren wie eine industrielle Produktion.
Welche Merkmale sind es, die die Stadtplanung von Le Corbusier auszeichnen? Was sind seine entwerferischen Leitsätze?
Also er selber spricht ja davon, dass man eigentlich eine funktionale Stadt braucht. Und in diesem Titel steckt ja schon im Grunde, oder diesem Begriff steckt ja schon im Grunde drinne, dass er, wenn er so die Städte der Gegenwart anschaut, sie für dysfunktional hält. Und das ist eigentlich sozusagen ein Denkprinzip, das sich von A bis Z durchziehen muss, ist die Stadt nach funktionalen Kriterien neu zu ordnen. Und diese Kriterien sind ganz Kind der Zeit, weil Le Corbusier sozusagen in der Zeit Höhepunkt des fordistischer Produktionsideen lebt. Also der Idee, dass man durch eine Rationalisierung und Standardisierung, Optimierung und Effizienzsteigerung der Produktion durch Maschinen eben sozusagen gesellschaftlichen Fortschritt anleitet. Und das möchte Le Corbusier im Grunde dieses Maschinendenken auf die Stadt übertragen. Deswegen spricht er auch jetzt beispielsweise von Wohnmaschinen. Also Wohnungen haben einen bestimmten Zweck, nämlich den des Wohnens, also sind sie Maschinen zum Wohnen, also Wohnmaschinen. Und man muss das im Grunde komplett durchstandardisieren. Und das passiert ja dann auch. Also ich hatte vorhin, glaube ich, mal kurz sozialistische Plattenbausiedlung genannt. Ja, das Le Corbusier ist natürlich nicht der Einzige. Aber der Standardisierungsgeist, der da herrscht, der ist, glaube ich, zentral. und auch unter anderem, dass man die Stadt eben in Zonen aufteilt, in vier verschiedene Zonen, die jeweils eine eigene Funktion erfüllen, das Wohnen, das Arbeiten, der Verkehr als eine weitere Funktion und als vierte Kategorie dann die Erholung. Wobei der Verkehr sozusagen eine ganz zentrale Rolle spielt, weil er die anderen drei Funktionen miteinander verknüpft. Und wenn man sich die diese unglaublich gigantischen Pläne anschaut, die der produziert hat, dann ist das schon auch alles sehr luftig, ja, viel, viel luftiger. Sozusagen, ja, da wird in die Höhe gebaut, große Hochhäuser und so. Es wird möglich durch eben im Lauf sozusagen des letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sich durchsetzenden Stahlbetonbau. Also man kann in die Höhe bauen. Und das sehr, sehr viele Pläne von Le Corbusier sind nicht verwirklicht worden. Es gab unter anderem ganz berühmten Plan Voisin, wo er wirklich im Grunde das Paris der Belle Époque, wie wir es kennen, komplett platt machen wollte, ne? Um da solche richtigen Betontürme hinzustellen. Ist natürlich zum Glück nicht verwirklicht worden, aber man kann schon sagen, da ist so ein bei Le Corbusier so ein Abrissgeist, ja, eine große Geste dahinter, zu sagen, wir machen jetzt im Grunde alles neu, planieren alles und dann ziehen wir alles neu auf.
Ja, ich finde, aus Ihrer Beschreibung lässt sich ein starker Ordnungsgedanke heraushören. Und wie spiegelt sich das denn wieder in der Geometrie dieser Stadtplanung?
Ja, also tatsächlich ist Le Corbusier von geometrischem Geist durchdrungen. Er sagt auch, also für ihn ist die Mathematik auch das Höchste der Gefühle. Das ist gar nicht so weit weg eben von diesem frühneuzeitlichen geometrischen Gedanken, dass es sozusagen diese gesetzmäßige Ordnung braucht, um auch irgendwie das Chaos in dieser Welt irgendwie in Ordnung zu bringen. Und es gibt ja die berühmte Charta von Athen, dieses Manifest sozusagen zur modernen Stadt, das komplett durchzogen ist von geometrischen Zitaten oder sozusagen Lobpreisungen der Geometrie. Und diese Anlagen sind entweder auch sozusagen klassische Raster, Strukturen, aber es gibt eben auch Bandstädte, die er entwickelt hat. Also immer die Idee, es muss sozusagen eine geometrische Figur sein, von der man ausgeht.
Von ihm stammt ja auch das Zitat, dass Geometrie die Basis ist. Das sagt ja auch schon relativ viel über den Gedanken aus, den er da hatte.
Ja, also wenn man die Mathematik gilt ja immer so als die rationalste Wissenschaft und das ist genau das, worum es ihm geht. Es geht um eine vollständige Rationalisierung des Lebens und deswegen auch diese Übertragung des Maschinendenkens auf die Stadt.
Aber neben seiner Vorstellung von Geometrie und starker Ordnung, wie war denn seine gesellschaftliche Vision, die er in seiner Stadtplanung umsetzen wollte?
Also die gesellschaftliche Vision, denke ich, ist eine funktionale. Also nicht nur sozusagen die Stadt muss funktional sein, sondern auch die Bewohner, sozusagen die da leben. Das ist nicht die heimelige Gemeinschaft, die man sich in der Gartenstadt vorgestellt hat, mit sozusagen überschaubaren Bevölkerungsgrößen und wo man sich vielleicht noch irgendwie so einigermaßen kennt, sondern es ist natürlich eine funktionale Stadt, heißt auch, es ist eine funktionale Gesellschaft. Das heißt, Menschen leben, sie gehen der Arbeit nach, sie erfüllen bestimmte Zwecke. Und also da ist schon sozusagen auch der Planungsgedanke dahinter, dass sozusagen Architekturplanung eben auch Gesellschaftsplanung bedeutet. Und mein Le Corbusier, also es ging ja um Probleme sozusagen, wie gehen wir mit dieser Massengesellschaft um? Und Le Corbusier war sich ja auch nicht zu schade, Pläne für Stalin und so zu entwickeln. Und ich denke, also eins könnte man vielleicht noch sagen, also es ist eben ein fordistischer Gedanke. Also bei Fords soziale Vision war ja, dass wenn ich das Fließband einführe und den Produktionsablauf durchrationalisiere, dann haben die Arbeiter auch was davon. Dann werden Produkte billiger, wie zum Beispiel das Automobil, und auch erschwinglich für die niederen Klassen. Und die Idee war, dass man im Grunde dann sozusagen, indem man auch den niederen oder den Arbeiterklasse die Möglichkeit zum Konsum oder sozusagen Konsumglück verschafft, dass man dann auch eben solche sozialen Spannungen rausnimmt.
Ja, man hört da ja dann auch raus, dass seine Planungen eben auch sehr typisch sind für die Zeit der klassischen Moderne und seine Manifeste ja auch teilweise von anderen sehr bekannten großen Architekten unterzeichnet wurden. Ich glaube, das gibt dem Ganzen nochmal seine Bedeutung, wie relevant es war für die Zeit.
Also absolut. Ich meine, er war eine verhasste Figur auch natürlich. Sehr viele schöne Zitate über ihn, die nicht besonders schmeichelhaft sind. Also sehr viele Essayisten, Architekturtheoretiker, die eigentlich im Denken Le Corbusiers auch sozusagen die Grundprobleme finden, mit denen wir uns heute rumschlagen, mit diesen sozusagen grottenhässlichen Plattenbausiedlungen, in denen keiner im Grunde leben will. Aber er war ja nicht der Einzige. Also ich meine, wir haben ja auch sozusagen Gropius-Bau und so weiter. Wir haben Gropius-Stadt, meine ich, Entschuldigung, in Berlin und so, also große Plattenbauten. Aber natürlich sind Kinder ihrer Zeit, weil sie versuchten halt dieses Wohnungsproblem zu lösen. Also wie schaffe ich für eine Massengesellschaft, die sozusagen wächst, genügend Wohnraum und dass man dann in die Höhe baut und solche Großsiedlungen baut, liegt natürlich auf der Hand. Wollen wir aber heute alles erstmal so nicht mehr.
Dennoch sind steigende Bevölkerungszahlen in den Städten nach wie vor ein Thema. Wie relevant sind dementsprechend diese Stadtentwürfe heute?
Also wenn man in andere Teile der Welt blickt, jetzt außerhalb des beschaulichen Konstanz oder so und Deutschlands, dann sind solche Konzepte natürlich nach wie vor virulent und da. Wir leben ja im Moment im Grunde ganz analog zu den Urbanisierungsprozessen des 19. Jahrhunderts. Im Grunde eine rasante Steigerung dieses Urbanisierungsprozesses im globalen Maßstab. Also wir haben, schauen wir nach Asien, schauen wir in die Länder des Nahen und Mittleren Ostens, wo Megacities entstehen, die für zig Millionen Menschen auch am Reißbrett geplant werden. Und auch da geht es nicht um sozusagen das heimelige Einfamilienhaus, sondern wir reden hier von Großbauten, von Großsiedlungen.
Dieser Blick auf aktuelle Entwicklungen wirft bei dem einen oder anderen sicher die Frage auf, wie unsere Städte der Zukunft aussehen werden. Und das ist auch der Anlass unseres Interviews heute. Denn ihr beide seid ja aktuell an der Konzeption einer Ausstellung zu diesem Thema beteiligt.
Träume von gestern und morgen. Zwischen Räumen und Menschen. Utopia, Stadtvision, Erleben. Eine Ausstellung im Turm zur Katz Konstanz vom 14. Juli bis 22. Oktober 2023.
Was verbirgt sich hinter dem Titel Utopia, Stadtvision erleben?
Wir haben ja eben schon das Thema Stadtvision und Idealstadtplanung angeschnitten und damit beschäftigt sich unsere Ausstellung auch im Kern. Die Ausstellung ermöglicht Besuchenden, Stadtutopien von gestern, heute und morgen multimedial zu erleben.
Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Man erhält über die einzelnen Geschosse verteilt verschiedene Blickwinkel und ein historisch fundiertes Hintergrundwissen zu utopischen Stadtkonzepten, zu Idealstadtplanung und kann sich davon inspirieren lassen und wird dazu angeregt, sich Gedanken zu machen über seine eigene individuelle Vision von Stadt und kann diese dann auch realisieren.
Ja, ein sehr interessantes Konzept. Kannst du noch genauer ausführen, wie genau eure Ausstellung aufgebaut ist und anhand welcher Themen ihr Stadtutopien und ideale Planungen beleuchten möchtet?
Ja, Paulina hat das ja gerade schon gesagt. Die Ausstellung findet ja im Turm zur Katz statt und das hat eben, dieser Turm hat vier Stockwerke, was es uns ermöglicht, in diesen einzelnen Stockwerken unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen, die sich aber alle mit dieser Grundfrage nach der idealen Stadt auseinandersetzen, weil das natürlich gerade auch ein drängendes Problem unserer Gegenwart ist. Wir laufen auf eine Weltgesellschaft zu, die bis zu 80% in Städten leben wird. Ja, 8 Milliarden rechnet man bis 2050 ungefähr. Das heißt, die Stadt ist die bestimmende Form unseres gesellschaftlichen Lebens. Und da setzen wir an mit dieser Ausstellung und geben dem Besucher im Erdgeschoss erst einmal einen Einblick in unterschiedliche Visionen von Städten, sehr audiovisuell. Ein weiterer Schwerpunkt im Stockwerk drüber sind geometrische Grundfragen in der Stadtplanung. Da haben wir uns sehr konzentriert auf Stadtvisionen, die mit sehr klaren geometrischen Modellen arbeiten und wo die Besucher, die Besucherinnen etwas erfahren darüber, welche Rolle eigentlich die Geometrie in der Stadtplanung und auch für die Stadt der Zukunft spielt. Ein Stockwerk drüber sind wir, dann tauchen wir gewissermaßen direkt in das Leben in der Stadt ein. Wie lebt man eigentlich in so einer idealen Stadt? Da haben wir an sehr, sehr vielen Stationen historische Figuren, die wir sprechen lassen, aber auch durch aktuelle Probleme, die wir diskutieren. Alles sehr interaktiv und eben multimedial aufbereitet. Und dann im Stockwerk drüber, sozusagen als Highlight, da sind wir dann in Utopia selbst. Also vielleicht gebe ich das an dich weiter.
Ja, genau. Ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass man seine eigene ideale Stadt realisieren kann, das in gewissem Maße natürlich. Wir werden nicht verschiedene Städte bauen in der Realität, sondern es gibt über die Geschosse verteilt verschiedene Stationen, an denen die Besuchenden Fragen beantworten und Entscheidungen treffen können. Also falls du unsere Ausstellung besuchst, du dann natürlich auch. Und da könntest du dann deine individuellen Interessen, Wünsche oder auch Vorstellungen gewissermaßen definieren. Und die würden es dir ermöglichen, am Ende im Utopia Lab deine eigene Vision zu generieren. Und die kannst du dir dann auch anschauen, einmal in Augmented Reality. Und dann kannst du weiter auch an der Station in deine Stadt eintauchen und dir mittels Virtual Reality ein Bild davon verschaffen.
Was geschieht denn im Anschluss mit den generierten Stadtutopien? Vor allem die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Meinungsbild der Besucher stelle ich mir spannend vor.
Ja, also gewissermaßen reihen sich die Besuchenden in eine lange Tradition an stadtplanerischen Utopisten ein. Und dadurch gelingt es uns, dass wir eine neue Plattform schaffen für Ideen und auch für einen Austausch. Und eben dieses Meinungsbild auf eine gewisse Art auch eine Antwort gibt auf die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben in unserem Podcast. Wie wollen wir als Gesellschaft in Zukunft leben und wie sieht unsere Stadt der Zukunft aus? Und wir dadurch Einblicke erhalten in individuelle Vorstellungen der Bewohnenden von Städten.
Ohne Zweifel ein sehr umfangreiches Projekt und wie ich gehört habe, ist nicht nur die HTWG daran beteiligt, sondern auch noch weitere Hochschulen. Erzählt doch bitte kurz, in welchem Rahmen ihr diese Ausstellung plant.
Ja, also das Ausstellungsprojekt ist Teil einer Kooperation von drei verschiedenen Hochschulen, der Hochschule für Musik in Trossingen, der Universität Konstanz, vertreten mit den Fachbereichen Informatik und Geschichte und eben hier von der HTWG Architektur und Gestaltung. Und das Ganze ist ein Lehrprojekt, das schon seit einigen Jahren besteht und sehr erfolgreich besteht, schon einige auch sehr preisgekrönte Ausstellungen entworfen hat und realisiert hat. Und das Ziel von diesem Projekt ist eigentlich, dass die beteiligten Fächer das im Rahmen ihrer Lehre anbieten und Studierende dieser Fächer lernen, eine Ausstellung zu bauen, zu planen, sie zu kuratieren, also ihre sozusagen individuellen Stärken als Fächer einbringen. Von Dozentenseite ist es so, dass es hier von der HTWG von der Eva-Maria Heinrich für das Design betreut wird, von Eberhard Schlag für die Architektur. Von der Uni Konstanz ist es Harald Reiterer und Falk Schreiber, Informatiker, und von der Geschichte ist es Stefan Hauser, unser Archäologe, und ich als Medienhistoriker. Und dann nicht zu guter Letzt der Florian Kepler von der Hochschule für Musik.
Genau, und die Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Konstanz ermöglicht uns eben, die Ausstellung im Turm zur Katz in der Innenstadt zu realisieren und den Besuchenden über einen relativ langen Zeitraum zugänglich zu machen.
Also ich bin nun auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Ausstellung und danke euch für eure Zeit und die Einblicke in euer Projekt.
Dann auch allen Zuhörenden herzlichen Dank und vielleicht sieht man ja auch von euch den einen oder anderen in der Ausstellung. Dankeschön.
Ja, und auch von meiner Seite natürlich eine herzliche Einladung, in die Ausstellung zu kommen. Es wird super. Wir sind auf den letzten entscheidenden Metern. Es wird fleißig gebaut im Moment und es wird sich in jedem Fall lohnen.
Also denkt dran, vom 14. Juli bis zum 22. Oktober könnt ihr die Ausstellung im Turm zur Katz besuchen.